Diese Geschichte ist ja sehr lange bekannt. Jedes Weihnachtsfest hören wir sie. Aber bei der Vorbereitung dieser Predigt ist mir aufgefallen, diese Geschichte ist anders, als man denkt. Sie steckt voller Überraschungen und sie ist das Evangelium in Kurzform. Lassen wir uns mal darauf ein. Und ich finde, diese Kulisse, in der wir jetzt gerade sind, passt hervorragend mit dem Stall hier links von mir. Das sieht ein bisschen aus wie der Himmel, über den dann der Stern aufgeht. Ja, lasst uns in diese Zeit zurückgehen, vor 2000 Jahren, um wirklich diese Botschaft der Hoffnung jetzt zu hören, dass sie uns richtig erfüllt, dass Gott in unsere Herzen einzieht durch sein Wort. Es ist nämlich eine dramatische Zeit vor 2000 Jahren. Ich meine aber auch nicht nur diese Zeit, sondern auch 1000 Jahre vor der Geburt von Jesus. Mehr als 1000 Jahre vorher. Da lebte ein Mann namens Bileam in der Stadt Petor am Euphrat. Das ist im heutigen Irak. Plötzlich kommen Abgesandte des Königs der Moabiter zu ihm. Balak hieß dieser König. Und diese Abgesandten bitten ihn mitzukommen und das Volk Israel zu verfluchen, das sich gerade dem Land Kanaan nähert und alle seine Feinde vernichtet. Die Moabiter haben deshalb Angst vor den Israeliten und deshalb brauchen sie auch Bileam, weil er als mächtiger Wahrsager gilt. Die Geschichte von Bileam steht im 4. Buch Mose ab Kapitel 22. Ich fasse das jetzt hier aber mal nur zusammen. Bileam kommt auch mit, aber Gott sagt ihm, er solle Israel nicht verfluchen, er solle es segnen. Und irgendwann kann Bileam auch nicht mehr anders. Er prophezeit große Dinge, die Israel und der ganzen Welt das Heil bringen. Ich lese jetzt aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 24, ab Vers 17. 4. Mose, Kapitel 24, ab Vers 17. Bileam sieht einen großen Helden, der in Zukunft leben wird. Vers 17. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. So weit. Das ist diese berühmte Prophezeiung des Bileam. Die meisten Juden beziehen sie auf den König David, der alle seine Feinde dann auch vernichtete und Israel, sein Volk, damit rettete. Aber nicht alle glauben, dass damit nur David gemeint ist. Denn es ist auch jemand anderes gemeint. Viele hundert Jahre später schenkt Gott dem Propheten Daniel nämlich auch eine Prophezeiung. Daniel ist Jude, lebt aber im babylonischen Exil auch am Fluss Euphrat, in der Heimat von Bileam, im heutigen Irak. Und ich lese aus dem Buch Daniel, Kapitel 9, ab Vers 25. Daniel 9, ab Vers 25. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und niemand wird ihm helfen. Die Ausleger sind sich einig, dass mit eine Woche hier sehr wahrscheinlich nicht 7 Tage gemeint sind, sondern 7 Jahre, eine Jahrwoche. Und 62 plus 7 Jahrwochen sind zusammengenommen 483 Jahre. Laut dem Buch Nehemia erging das Wort, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte, im 5. Jahrhundert vor Christus. Gehen wir 483 Jahre vorwärts seit dieser Prophezeiung, kommen wir in die Zeit um Christi Geburt. Das passt genau. Halten wir fest, ein Wahrsager aus dem Land am Euphrat, östlich von Israel, Bileam, und ein Prophet, Daniel, der auch in diesem Land im Osten lebte, sehen den Messias voraus, der Israel erlösen wird, aber auch ausgerottet, also umgebracht wird und niemand wird ihm helfen. Wir wissen alle, das ist eingetroffen. Und in der Zeit, um die Zeitenwende, sehen plötzlich Weise aus dem Land im Osten einen Stern. Wohlgemerkt, es sind keine Könige, sondern Weise. Im griechischen Original steht hier nämlich das Wort Magoi. Und Magoi könnte man auch als Magier übersetzen, aber das stimmt gar nicht, denn hier sind keine Zauberer gemeint, sondern Gelehrte, Wissenschaftler, Sternkundige, Sterndeuter. Heute würde man sie wohl Astronomen nennen. Astronomie und Astrologie, die vermischten sich damals. Das war nicht so klar voneinander zu trennen. Und Babylon, das Land da Euphrat, um Babylon herum, das war die Hochburg der Sternenkunde. Dort war man überzeugt, dass die Sterne die Zukunft vorhersagen. Die Weisen waren also Gelehrte, die ständig den Himmel beobachteten. Wahrscheinlich kannten sie auch die alten Prophezeiungen von Bileam und Daniel. Denn sie lebten ja als Gelehrte auch im Land am Euphrat, dort, wo Daniel und Bileam auch herkamen. Und das Wissen der Sterndeutung wurde von Generation zu Generation weitergegeben. So war es die Tradition von Bileam bis zu diesen Weisen. Es sollte also ein Stern aus Jakob aufgehen. Damit sagte ja Bileam. Damit ist das Volk Israel gemeint. Jakob ist ja einer der Stammväter Israels und Gott selbst hat ihm später ja auch den Namen Israel gegeben. Ein Stern aus Jakob, also aus dem Volk Israels, geht auf. Ausgerechnet jetzt, wo die 483 Jahre um sind, die der Prophet Daniel vorausgesehen hat. Da werden die Weisen also ganz bestimmt besonders gespannt zum Himmel geguckt haben, um ein Zeichen zu sehen. Und Gott schenkt ihnen auch dieses Zeichen. Ein Zeichen, das sie verstehen können. Einen ganz besonderen Stern, der sie dann nach Israel führt. Direkt nach Jerusalem. In die Stadt des Königs der Juden. Später führt er sie dann weiter nach Bethlehem und bleibt stehen über dem Haus, in dem das Jesuskind mit seinen Eltern lebt. Was ist dieser Stern von Bethlehem? Also diese Frage, die hat ja schon Generationen von auch von Forschern und Wissenschaftlern mächtig beschäftigt und auch fasziniert. Heutige Astronomen und auch Theologen haben dazu geforscht und haben da eine Meinung zu. Mittlerweile glauben nämlich viele von ihnen, dass es ein ganz seltenes Zusammentreffen der beiden Planeten Jupiter und Saturn war. Und zwar im Jahr, wenn ich es richtig weiß, 7 vor Christus. Wir wissen ja, die Zählung vor Christus, nach Christus ist nicht ganz korrekt. Jesus wurde höchstwahrscheinlich etwas vor Christus geboren. Derjenige, der das ausgerechnet hat, vor 1500 Jahren, hat sich ein bisschen verrechnet. Aber wir brauchen das jetzt ja nicht mehr zu korrigieren. Es ist so, wie es ist, seit 2000 Jahren. So, also ein ganz seltenes Zusammentreffen der Planeten Jupiter und Saturn, der größten Planeten in unserem Sonnensystem. Beide kamen sich damals, 7 vor Christus, von der Erde aus gesehen, ganz nah. Das war natürlich nicht real. Natürlich sind sie unendlich weit voneinander entfernt gewesen, aber von der Erde aus, von unserem Blickwinkel, sah es so aus, als sei das ein einziger großer Stern. Der heller strahlte als alle anderen Sterne. Es sind die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems. Man kann sich vorstellen, wie hell das dann als Stern gestrahlt hat. Jupiter galt zur damaligen Zeit als Stern des Königs aller Könige. Der Gott Jupiter war ja zum Beispiel in der römischen Sage der Vater und Herrscher aller Götter. Und das war sein Stern. Der Stern aber auch nicht nur von Jupiter, sondern überhaupt der stand für den König aller Könige. Und Saturn galt damals als Stern Israels. Noch dazu standen die beiden Planeten damals im Sternbild der Fische und das war auch ein Symbol für Israel. Das habe ich zumindest gelesen. Also passt das hundertprozentig zusammen. Der Stern des Königs der Könige verbindet sich mit dem Stern Jakobs, also Israel. Ein Stern aus Jakob ist aufgegangen und ein Zepter aus Israel ist gekommen. So hat es Bileam prophezeit und die 483 Jahre sind um, wie Daniel es sagte. Da waren sich die Weisen als Sterndeuter und Kundige ganz sicher, das ist der Stern des göttlichen Königs, des Messias, des Gottessohns Israels. Und sie machen sich sofort auf den Weg vom Morgenland aus dem Osten nach Westen, nach Jerusalem. 1000 Kilometer durch die Wüste. Wo genau sie im Zweistromland, also im Osten, lebten, steht nicht in der Bibel. Im Osten steht ja da, aber da eben, da ist das Land am Euphrat, die Hochburg der Sternenkunde. Und dieses Land am Euphrat wurde damals von einem mächtigen Reich beherrscht, das war das Reich der Parther. Heute kennt kaum noch jemand das, aber es war damals die zweite Weltmacht, vor der sogar die Römer sich fürchteten. Der König der Parther war also wirklich auch ein mächtiger König und er suchte Rat bei den Sterndeutern. Das ist auch überliefert, weil sie ihre Zukunft ja wissen wollten, diese Könige. Und sie galten eben auch, diese Gelehrten, als ja, zukunftsvorausschauend. Und wahrscheinlich waren unsere Magoi, unsere Gelehrte, die Weisen, Berater des Königs der Parther. Also Berater des zweitmächtigsten Mannes der Welt. Er hätte wahrscheinlich gesagt, er sei der mächtigste Mann der Welt und nicht der römische Kaiser. Egal, des größten Konkurrenten des Römischen Reiches. Und das sind seine Berater, sehr wahrscheinlich. Wie viele Weise haben sich nun auf den Weg gemacht? Waren es 3? Sie haben dem Jesuskind ja später Gold, Weihrauch und Myrrhe geschenkt. 3 Schätze. Deshalb haben einige Christen schon sehr früh angenommen, dass es eben 3 Weise waren. Aber die Meinungen gehen da weit auseinander. In der Bibel steht eben einfach keine Zahl, sondern nur Weise. Wie viele es war, das verrät Matthäus uns nicht. Halten wir uns an die Bibel und spekulieren also nicht über die Zahl der Weisen, halten wir fest, es waren einfach mehrere. Es steht ja die Mehrzahl dort. Wie viele es waren, wissen wir nicht. Auch ihre Namen sind nicht überliefert. Erst viele hundert Jahre später tauchten die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar auf. Aber wie gesagt, die sind ja nun nicht biblisch. Wir haben ja gerade gelesen in Matthäus, da stehen keine Namen. Vergessen wir diese Namen also am besten gleich wieder. Auch die Vorstellung von Königen können wir getrost vergessen. Es waren Sterndeuter, Gelehrte. Und die kommen nun nach Jerusalem, in die Stadt des Königs. Dort, wo auch Herodes ist, der aktuelle König über Israel. Sie vermuten, dass der große göttliche König der Juden in dieser Königsstadt auch geboren wurde. Das liegt ja nah. Dort finden sie ihn aber nicht. Und dann fragen sie. Vom Besuch dieser Weisen und ihrer Frage erfährt nun auch Herodes. Und wir wissen aus der Bibel, aber auch aus der historischen Forschung, dass Herodes ein sehr böser König war. Ein Mensch, der hat sogar seine eigenen Söhne hinrichten lassen, weil er um seinen Thron gefürchtet hat. Für Herodes war nur seine Macht, seine Religion. Sonst nichts. Und er erfährt, dass da Weise aus dem Osten den König der Juden suchen, der gerade geboren worden ist. Und er beruft sie heimlich zu sich. Als Historiker denke ich, dass unsere Weisen bestimmt bedeutende Männer waren. Das waren nicht irgendwelche, sondern eben, was ich eben sagte, wahrscheinlich Berater des parthischen Großkönigs. Und Herodes beruft sie sogar zu einer Privataudienz. Er hätte sie ja auch durch seine Diener befragen können. Macht er aber nicht, macht er selber. Also wir können uns vorstellen, dass diese Weisen, wir würden heute sagen, Politpromis waren, die man nicht einfach so überging. Man empfing sie. Es waren Gesandte der Weltmacht, des Königs der Parther. Und der war viel bedeutender als Herodes. Sogar die Römer hatten vor dieser Macht Angst. So, und die kommen nun und Herodes fragt sie. Aber kehren wir zurück zum biblischen Text. Was dort steht, ist das Einzige, was wir sicher wissen. Herodes heuchelt ihnen vor, er wolle auch den neuen König anbeten. In Wahrheit hatte er große Angst um seinen Thron. Er war bestürzt, so sagt es Matthäus, erschrocken, nicht erfreut. Genau wie ganz Jerusalem. Die Juden kannten ja die alten Prophezeiungen von Bileam und Daniel auch. Und sie wussten, was jetzt die Stunde geschlagen hatte, dass der Messias jetzt kommen sollte. Und jetzt, wo es soweit ist, erschrecken sie. Und sie sind nicht erfreut. Das ist schlimm. Eigentlich sollten sie sich freuen, aber da steht nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Und Herodes will diese Weisen jetzt auch noch als seine Spione missbrauchen. Denn er will das Kind beseitigen, das ihm seinen Thron streitig macht, so denkt er das jedenfalls. Und er schickt die Weisen nach Bethlehem, dorthin, wo der König laut dem Propheten Micha ja auch geboren werden soll. Und sagt, ja, ich möchte dann auch dieses Kind anbeten, was er natürlich nicht wollte. Wir wissen, was nachher folgte, der Kindermord von Bethlehem. Herodes, der Mörder. Die Weisen folgen dem Stern, der sie bis zum Haus führt, wo der kleine Jesus mit Maria lebt, aber auch wahrscheinlich mit Josef. Der wird zwar hier nicht erwähnt, aber die werden wohl zusammen gewesen sein, immer noch. Wie lange seine Geburt zurückliegt beim Besuch der Weisen, das erfahren wir nicht. Einige Zeit ist rum, wir wissen es nicht, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Das sagt Matthäus uns nicht, also ist es auch nicht wichtig. Dass die Weisen zum Stall kamen, zur Krippe, steht hier auch nicht, sondern hier steht ausdrücklich das Wort Haus. Sie kamen in ein Haus, in dem die heilige Familie lebte. Kein Stall, keine Krippe, ein Haus. Und ich lese jetzt aus dem Text bei Matthäus ab Vers 9. Das hatten wir eben gehört, aber gehen wir zurück. Matthäus 2 ab Vers 9. Sie aber zogen, also die Weisen, sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und beteten es an, und sie öffneten ihre Schatzbehälter und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Das ist die berühmte Szene, die in jedem Krippenspiel zu sehen ist. Die Weisen kommen, freuen sich mit großer Freude und fallen vor dem Jesuskind nieder und beten es an. Und das, was sich da in Bethlehem abspielt, ist eine Revolution. Gott handelt hier völlig anders, als man denkt. Und als die gelehrten Menschen des Volkes Israel als auch damals dachten. Wer kommt denn da und betet den Messias an? Es sind keine Juden, keine Frommen, keine Vornehmen, keine Priester, sondern Gelehrte aus dem Osten, Heiden. Und noch schlimmer aus jüdischer Sicht, es sind Magoi, Sterndeuter. Sterndeuterei, also am Himmel nach Zeichen zu suchen, die die Zukunft vorhersagen sollen, das hat Gott dem Volk Israel nämlich ausdrücklich verboten. Ich lese aus dem 5. Buch Mose 18 ab Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Soweit. Ich denke, fromme Juden haben über die Weisen die Nase gerümpft. Heidnische Sterndeuter, Sünder der schlimmsten Sorte, die die Gräuel der heidnischen Völker tun und am Himmel nach Zeichen suchen. Genau die kommen jetzt zum Jesuskind, freuen sich mit großer Freude und beten es an. Hier steht nicht, dass Maria und Josef erschrocken zurückwichen, als diese weisen heidnischen Sterndeuter zu ihnen kamen. Beide waren, Maria und Josef, wir haben es in den letzten Predigten gehört, fromme, gottesfürchtige jüdische Menschen, die das Gesetz kannten. Aber sie ließen es zu, dass die heidnischen Weisen zu ihnen ins Haus kommen. Das war frommen Juden aber streng untersagt. Das machte sie nämlich unrein. Petrus zum Beispiel wollte ja nicht in das Haus des römischen Hauptmanns Cornelius kommen, bis ihm Gott durch einen Traum sagte, dass er das tun sollte. Und im Haus des Cornelius sagt Petrus, und ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10, ab Vers 28. Ja, Apostelgeschichte 10, ab Vers 28. Er, Petrus, erklärte ihnen: Ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nichtjüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als er mich holen ließ, mitgekommen. Soweit Petrus. Der Bericht über die Weisen in Bethlehem, der nimmt das schon vorweg. Heiden eines fremden Volkes kommen mit Juden zusammen, betreten sogar ihr Haus und bringen Geschenke für ein jüdisches Kind, das die frommen Juden Maria und Josef annehmen. Eigentlich undenkbar zur damaligen Zeit. Aber Gott handelt so. Da sehen wir, dass mit der Geburt von Jesus etwas ganz Neues kommt. Nämlich, dass auch Heiden, die Gott von Herzen anbeten, zu Gottes Volk gehören. Völlig gleich, wo sie herkommen. Ob aus Rom, wie der gottesfürchtige Cornelius, oder aus dem Osten wie die Weisen. Der Prophet Jesaja hat das Kommen des Messias vorausgesehen und sagt im 43. Kapitel Jesaja, Vers 19, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott schafft auch Sündern einen Weg zu sich. Raus aus der Einöde, der Gottesferne. Raus aus diesem Leid, in sein Licht, in seine Liebe. Und das sehen wir hier auch bei den Weisen. Das zeigt sich auch später. Jesus kümmert sich besonders um die Sünder, die fern von Gott sind. Zum Beispiel um den Zöllner Matthäus. Zöllner waren wohl damals die am meisten gehassten Menschen in Judäa, mal abgesehen von den Römern. Denn sie brachten die Menschen um ihr Geld und betrogen sie. Sünder der schlimmsten Sorte. Mit denen hatte man als gottesfürchtiger Mensch nichts zu tun. Aber was steht im Matthäusevangelium über Jesus und Matthäus? Ich lese aus Kapitel 9, ab Vers 9. Matthäus 9, ab Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus ist anders, als man denkt. Er geht zu einem Sünder ins Haus und umgibt sich mit vielen Sündern, spricht auch noch mit einer heidnischen Frau an einem Brunnen und tut für sie ein Wunder, weil sie einen großen Glauben hat. Revolutionär. Matthäus, der Zöllner, wurde dann einer der 12 Jünger und hat nach alter christlicher Überlieferung später auch dieses Evangelium geschrieben. Er ist der Einzige, der von den Weisen schreibt. Bestimmt ist das kein Zufall. Er wusste genau, was es hieß, dass diese sündigen Menschen, diese Heiden, zu Jesus ins Haus in Bethlehem kommen konnten. Er hat das ja selber erlebt. Jesus kommt auf ihn zu. Und Jesus lässt es zu, dass die Weisen ihn anbeten und zu ihm kommen. Und das sehen wir hier in diesem Bericht der Weisen. Die gottesfürchtigen Menschen Maria und Josef lassen jedenfalls diese heidnischen Menschen zu sich ins Haus. Und das tun sie nur, weil Gott es ihnen gezeigt hat. Das tun sie nur, weil Gott es ihnen gezeigt hat, anders ist das nicht zu denken. Gott handelt anders, als man denkt. Er benutzt nämlich auch einen Stern, um die Weisen nach Bethlehem zu führen. Warum einen Stern? Er hat doch verboten, dass man Sterndeuterei betreibt. Aber das Zeichen des Sterns ist etwas, was die Weisen sofort verstanden. Wahrscheinlich hat Gott deshalb diesen Stern geschickt oder besser die Vereinigung von Jupiter und Saturn bewirkt. Und auch andere Heiden haben dieses Zeichen am Himmel gesehen und es verstanden. Sie haben verstanden, dass hier etwas Großes geschieht. Ein König wird geboren, ein göttlicher König der Juden. Und dieser König ist auch für sie da. Und das ist eben das Ungeheuer Neue. Das Ungeheuer Neue. Neues ist aufgewachsen, sagt Jesaja. Diese Heiden dürfen zu ihm kommen, in das Haus, wo er lebt, und ihn beschenken. Diese ganz große Gnade. Sünder haben den Tod verdient, aber Sünder dürfen zu ihm kommen. Sie sind willkommen. Es gibt keine Trennung mehr von Gott. Sünde bedeutet Trennung von Gott, Trennung vom Leben. Aber diese Trennung ist jetzt überwunden. Trennung vom Leben heißt ja auch Tod. Aber dieser Tod ist jetzt überwunden. Das zeigt sich hier schon im Besuch der Weisen. Gott schenkt aber auch uns Gnade. Auch wir dürfen vor seinem Sohn niederfallen und ihn anbeten. Die Weisen sind ja niedergefallen und hier steht nicht, dass die Weisen einfach auf die Knie fielen, sondern dass sie niederfielen. Das ist im Orient die Art und Weise, einen König zu verehren. Wenn man in den Thronsaal kam, dann fiel man flach auf den Boden mit dem ganzen Körper, Gesicht zur Erde, um zu zeigen, ich bin nicht würdig, dich auch nur anzuschauen. Du könntest über mich hinweggehen, wenn du das willst. Das wird mit diesem Ritual des Niederfallens ausgedrückt. Aber wenn der König einem freundlich gesonnen war, dann sagte er, ihr dürft aufstehen und mich anschauen. Und so kommen die Weisen nun mit dieser Geste des Niederfallens zum göttlichen König. Auch wir können so zu Jesus kommen und sagen, ich bin nicht würdig. Ich bin ein Sünder. Eigentlich habe ich Strafe für die Sünde verdient. Eigentlich darf ich dich gar nicht anschauen. Jeder Mensch hat den Tod verdient. Jeder Mensch ist von Natur aus sündig. Es gibt keinen einzigen Gerechten, das steht in der Bibel ganz klar. Auch wir sind nicht besser. Aber wenn wir an Jesus glauben, daran, dass er Gottes Sohn ist, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, dann hebt uns Jesus auf und sagt wie der König damals, du darfst mich anschauen, du darfst zu mir kommen. Ich bin dein Vater. Und bei ihm dürfen wir für immer sein, egal was wir getan haben. Wenn wir vor Gott unsere Sünden bereuen, dann schenkt er uns Vergebung und Gnade, egal was gewesen ist. Wir dürfen uns also freuen mit großer Freude, wie die Weisen auf dem Weg nach Bethlehem. Gott ist gnädig und er ist voller Liebe auch zu uns Sündern aus den Heidenvölkern, denn wir sind ja auch Heiden, wie die Weisen und Sünder obendrein. Aber Jesus ruft auch uns zu sich. Das zeigt sich hier in diesem Bericht über den Besuch der Weisen. Nochmal zurück zum Wortlaut. Sie kommen, die Weisen, nicht nur zum Kind, sondern sie bringen ihm hier nämlich auch Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das erinnert wieder an uralte Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Ich zähle die jetzt einfach mal auf. Psalm 72, 10 bis 15. Die Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen. Erlebe und Gold von Saba soll man ihm geben. Im Buch Jesaja 60, Vers 6 steht, alle kommen von Saba, bringen Weihrauch und Gold und verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn. Und im Hohelied Salomos steht 3, Vers 6, wer ist sie? Die da aus der Steppe heraufsteigt, in Säulen von Rauch, umwölkt von Myrrhe und Weihrauch, von allen Wohlgerüchen der Händler. Das sind diese alten Prophezeiungen, die wahr werden. Könige bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe dem göttlichen König aller Könige. Vielleicht kommt ja auch daher die Vorstellung, dass das auch hier wieder Könige waren, aber es steht eben Weise, ganz ausdrücklich. Aber sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold ist ein Symbol für Königtum. Jesus als König der Könige. Weihrauch steht für heilig, aber auch für Heiland, also Retter, Heiler, Jesus ist der größte Heiler, weil er die Menschen uns von unserer Sünde heilt und uns zu Gott führt. Und Myrrhe steht für das Leiden Jesu am Kreuz und seinen Tod, denn mit Myrrhe wurden Leichen einbalsamiert. Auch Jesus sollte damit einbalsamiert werden, nach seiner Kreuzigung. Der oberste König, der uns heilt und für uns stirbt. Das zeigen diese Geschenke, diese Symbole für das ganze Evangelium, in dieser einen Geschichte zusammengefasst. In diesen paar Zeilen steckt also ganz viel, das sehen wir. So viel auch, dass ich das gar nicht alles aufzählen kann. Das ganze Evangelium im Voraus. Aber kommen wir mal zum Schluss darauf zurück, dass sich die Weisen mit sehr großer Freude freuten, dass Jesus geboren worden war, dass der König der Könige kam, der Sohn Gottes. Freuen wir uns auch. Damals haben die Gottesfürchtigen in Jerusalem nämlich einen Riesenschrecken gekriegt. Sie haben sich nicht gefreut. Sie hatten Angst, sie waren zutiefst erschrocken. Und wir wollen ja auch fromm sein. Wir wollen gottesfürchtig sein. Wir wollen ja auf der richtigen Seite stehen. Aber freuen wir uns denn, dass Jesus kommt? Er sagt ja nach seiner Auferstehung zu den Jüngern, siehe, ich komme bald. Und Jesus sagt, seine Rückkehr wird plötzlich kommen. Jederzeit kann das so sein. Und wenn wir jetzt mal daran denken, er könnte jetzt kommen, bevor dieser Gottesdienst zu Ende ist, könnte es sein, dass Jesus kommt. Es könnte sein, dass er in diesem Moment vor der Tür steht. Und er uns zu sich kommt und Jesus kommt. Was macht dieser Gedanke mit uns? Freuen wir uns mit großer Freude oder sind wir erschrocken? Weil wir an diesem Leben hier unten doch hängen. Aber das ist dann vorbei, wenn Jesus kommt. Macht uns dieser Gedanke froh? Also wir brauchen nicht mit dem Finger auf die Menschen damals vor 2000 Jahren zu zeigen, wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Aber Jesus wird wiederkommen. Das dürfen wir auch nie vergessen. Und das ist eine frohe Botschaft. Die Weisen haben sich riesig gefreut. Und Jesus will, dass die an ihn glauben, die Frommen sich auch riesig freuen. Wir haben wirklich allen Grund, uns zu freuen. Die Weisen haben es gemerkt. Und da sind sie uns ein Vorbild. Sie haben sich gefreut. Gott ist unser Herr, unser Freund und unser Heiler, der uns zu sich in seine Arme holen will, der uns unendlich liebt, der alles wieder gut macht, der das Böse und das Leid ein für alle Mal besiegt. Das Leid, das wir sehen in Magdeburg, aber das Leid, das so viele Menschen in der Ukraine seit Jahren sehen, das Leid, das aber auch jeder von uns manchmal sieht, was auch immer es ist, das wird er beenden, ein für alle Mal, aber auch jetzt. Schenkt Gott uns seinen Frieden, dieses Weihnachtslicht, an das wir heute denken, das ist sein Shalom. Ich sage immer Shalom, das ist das hebräische Wort für Friede. Und das ist dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft, als alles, was wir sehen. Dieser Friede ist von Gott und er ist göttlich und er erfüllt uns. Er erfüllt uns, wenn wir an Jesus glauben, an seinen Tod und seine Auferstehung. Und er ruft uns zu sich und die Weisen sind uns vorausgegangen. Die Weisen haben es uns gezeigt. Wir dürfen zu ihm kommen, egal welche unreinen Gedanken wir gerade vielleicht haben, egal was wir erleben, egal ob wir frustriert sind, in tiefster Trauer und Not. Jesus ist da und er ruft uns zu sich. Und daran dürfen wir denken. Er ist anders, als man denkt. Keine menschlichen Maßstäbe. Er liebt uns alle. Lasst uns zu ihm kommen und ihm vertrauen. Dem König aller Könige, dem Heiland, dem Retter, der für uns gekommen ist. Geben wir uns hin, geben wir ihm auch unsere Schätze. Nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe. Geben wir uns selber. Der größte Schatz, den wir haben, ist unser Leben. Und das genau, das will unser Gott haben, denn da sind wir gut aufgehoben, beim guten Hirten. Wir haben es gerade auch gehört in der Kinderbotschaft. Er ist die Liebe selbst. Amen.